Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Ein zärtliches Streicheln, eine aufgelegte Hand oder eine warme Umarmung. Jede dieser Berührungen kann viel in uns auslösen. Das haben wir ja eben schon gehört, was und warum das wichtig ist auch. Und trotzdem gehört Berührung immer noch zu den unterschätzten Sinneswahrnehmungen. Dass das anders werden soll, das wollen jetzt gleich mehrere Sachbuchautorinnen und Autoren ändern. Wobei es tatsächlich überraschend ist, dass es mehr Frauen sind, die zu dem Thema schreiben. Ihre und andere Bücher schauen wir uns jetzt anlässlich der Leipziger Buchmesse genauer an. Mit mir im Studio sitzt meine Kollegin Susanne Billig und sie hat in den letzten Tagen noch mehr gelesen als sonst. Susanne, woher kommt dieser Trend im Sachbuch, sich mit dem Thema Berührung, Anfassen, körperliche Nähe eigentlich so zu beschäftigen?
Ja, ich denke, man wird jetzt neu darauf aufmerksam. Das lag so ein bisschen im toten Winkel des Sachbuchs, weil es vielleicht so selbstverständlich schien. Ja, wir wissen, der Mensch ist das kognitive Tier. Die Hirnforschung war lange das große Boomthema im Sachbuch. Oder der Mensch ist das soziale Tier. Emotionen, Soziobiologie, Sozialverhalten, selbst Moral. Wie sind wir da verwandt mit Tieren? Das waren so ganz wichtige Themen der letzten Jahre. Aber dass unsere Fingerspitzen fühlen können oder dass die Haut sensitiv ist, das schien vielleicht banal. Und die Frage war vielleicht auch, was sagt denn das so grundsätzlich Erhellendes über die Lage des Menschen in der heutigen Welt? Und da gibt es jetzt so einen Kipppunkt und die Autoren finden da was heraus für uns. Und deswegen ist das, glaube ich, auch so in den Sachbuchfokus gerückt.
Stimmt, ist natürlich auch interessant, weil Berührung ja gerade in Bildung eigentlich schon immer eine ganz große Rolle gespielt hat, gerade in Bezug auf Kinder. Aber hören wir mal, welche Aspekte locken denn die Autorinnen und Autoren aktueller Sachbücher jetzt aus der Berührung hervor?
Also da ist mir schon aufgefallen, gibt es eine große Bandbreite. Wir haben einmal die klassischen Naturwissenschaften, wie entwickelt sich der Tastsinn im Mutterleib. Dann haben wir die Psychologie, welche Rolle, das haben Sie ja gerade erwähnt, spielt das in der Eltern-Kind-Interaktion, die Berührung. Dann gibt es natürlich die medizinische Seite, denn es gibt auch Pathologien des Tastsinns. Besondere Überempfindlichkeiten können bei psychiatrischen Erkrankungen eine Rolle spielen. Denken wir nur an den Autismus. Dann kann man es natürlich auch soziologisch, kulturwissenschaftlich angehen. Was bedeutet zwischenmenschliche Berührung eigentlich in einer Zeit, in der die meisten Menschen ihr Smartphone häufiger streicheln als andere Menschen? Leben wir vielleicht in einer berührungslosen Gesellschaft? Das ist auch der Titel eines der Bücher, über die wir heute sprechen werden.
Gehen wir nochmal, es waren ja jetzt viele, viele Aspekte. Gehen wir doch einfach nochmal ein bisschen zurück und zwar nochmal zu der Biologie der Berührung. Welches Buch erzählt uns da Neues?
Ja, es gibt ein neues Buch, das stellt sich so ein bisschen wie viele andere Bücher, das ja auch versuchen, in die Tradition von Darm mit Charme, dem super Bestseller im Medizinbereich. Es heißt Human Touch, warum körperliche Nähe so wichtig ist. Geschrieben hat es Rebecca Böhme, eine junge, natürlich junge Neurowissenschaftlerin. Und sie macht das ganz wunderbar. Also es ist sprachlich sehr eingängig, gut verständlich zu lesen. Und als Neurowissenschaftlerin fokussiert sie sich besonders auf die Frage, was passiert denn da im Gehirn bei einer Berührung? Warum genau empfinden wir das denn als so angenehm? Und da gibt es eben wissenschaftlich relativ neu entdeckt ein Netz sogenannter C-taktiler Nervenfasern. Und die sprechen ausschließlich an auf sanfte, gleitende, streichelnde Bewegungen. Dieses besondere Nervennetz ist mal entdeckt worden bei einer Frau, deren schnell leitendes Nervennetz nicht mehr funktioniert hat. Und die Frau konnte keine Berührung mehr spüren, eigentlich kein Kitzeln, keine Vibration. Und dann hat man aber festgestellt, dass sie bei streichelnden, sanften Berührungen sagt, ich empfinde was, ich empfinde angenehmen Druck. Und das waren diese C-taktilen Nervenfasern. Die sind dann mit dem Gehirn so gekoppelt, dass Wohlfühlhormone ausgeschüttet werden, Oxytocin. Und wenn man viel Berührung erfährt, so schreibt sie auch in ihrem Buch, das lässt sich beobachten bei Menschen, die in langjährigen, zufriedenen Liebesbeziehungen sind, da ist dieses Oxytocin-Level aufgrund der ständigen Berührung dauerhaft erhöht. Weniger Stressanfälligkeit haben die Menschen, senkt den Blutdruck, die Lernfähigkeit wird größer, die Schmerztoleranz wird größer und sogar Wunden heilen dann schneller.
Das klingt ja sehr vielversprechend, klingt aber auch nach ganz schön viel Forschung. Bleibt der Fokus jetzt von Rebecca Böhme, Sie haben es ja gesagt, sie ist Neurowissenschaftlerin, dann jetzt ganz eng bei der Hirnforschung oder wird sie thematisch dann doch auch noch vielfältiger?
Ja, das Thema Berührung lädt einfach dazu ein, immer so ein bisschen hin und her die Perspektive zu wechseln zwischen medizinischen Seiten, psychologischen, sozialwissenschaftlichen Zugängen. Das machen alle Bücher in der einen oder anderen Weise, finde ich ganz interessant. Sie macht das auch. Und zum Beispiel befasst sie sich in einem ganzen Kapitel mit der Frage, wie wissenschaftlich erforscht wird, wo in unserer Kultur, unserer Gesellschaft eben überhaupt noch Sozialkontakte mit Berührungen stattfinden. Da gibt es fein abgestufte Regeln. Und wir wissen es eigentlich auch aus der Alltagserfahrung. Bei der Begrüßung, beim Abschied akzeptieren wir auch, dass Fremde uns anfassen, dürfen uns aber nur an den Händen anfassen. Nahe Freundinnen und Freunde dürfen auch unseren Rücken berühren oder vielleicht mal unser Gesicht. Partnerinnen, Partner haben natürlich die weitestgehenden Rechte. Dann gibt es aber in Liebesbeziehungen auch ganz starke kulturelle Unterschiede. Darüber schreibt sie, und das zeigt auch so ein bisschen ihre Themenvielfalt. Sie erzählt da von einer Studie, da haben Forscher sich stundenlang in Cafés gesetzt weltweit und geguckt, wie oft Paare sich eigentlich berühren, wenn sie da einen Kaffee trinken zusammen. In Puerto Rico 180 Mal pro Stunde.
Also gibt es große Unterschiede.
Riesenunterschiede. In Großbritannien kein einziges Mal.
Oha, und Deutschland?
An die Zahl erinnere ich mich leider gerade nicht. Mir ist bloß dieser Brexit in der Beziehung aufgefallen.
Sie haben vorhin ja aber auch schon von Krankheiten gesprochen, bei denen es zu einer Verschiebung dieses Berührungsempfinden kommt. Auch das ist ja ein wichtiger Bereich. Kommt das auch in Human Touch noch genauer vor? Also beschreibt sie dieses Beispiel noch eingängiger oder andere?
Ja, da geht sie auch drauf ein und betont zunächst mal, wir können ohne Gehör geboren werden, wir können ohne Sehsinn geboren werden, aber nicht ohne Tastsinn. Das gibt's einfach nicht. Wir sind fundamental darauf angewiesen, dass die Haut zum Beispiel auch Schmerz fühlen kann. Das ist ja auch ein Effekt der Sensitivität der Haut. Und ohne Schmerzreaktion könnten wir uns nicht sicher in der Welt bewegen. Was jetzt die Krankheiten angeht, da gibt es sehr interessante Untersuchungen, die zeigen, dass psychiatrische Patientinnen und Patienten soziale Berührungen tatsächlich als viel weniger angenehm empfinden als gesunde. Die meisten gesunden Menschen geben bei Befragungen an, dass sie täglich etwa 10 Mal berührt werden. Das ist bei Psychiatriepatienten sehr viel weniger. Viele werden sogar weniger als einmal in der Woche berührt. Und die Autorin sagt eben, da gibt es so eine Negativspirale. Die psychiatrisch erkrankten Menschen weichen vor Berührungen eher zurück. Die Gesunden weichen vor den psychiatrisch erkrankten Patienten zurück, bis dann eben so eine Berührungsarmut entsteht. Bei Schizophrenie-Patienten ist es in der Tendenz so, dass sie bei Berührungen auch ganz schlecht unterscheiden können zwischen sich selbst und anderen. Die können sich zum Beispiel selbst kitzeln und empfinden das als kitzelig. Oder man hat festgestellt, wenn sie in einem Film sehen, wie jemand anders berührt wird, dann empfinden sie die Berührung als genauso stark, wie wenn jemand ihre Haut anfassen würde. Und da ist natürlich eine starke Analogie, sagt die Autorin, zu Wahnvorstellungen. Die eigenen Gedanken im Kopf werden so wahrgenommen, als spräche jemand anders zu mir. Und diese fundamentale Unterscheidung, das bin ich, das ist jemand anders, zeigt sich auch auf der Ebene der Berührungsempfindlichkeit. Die funktioniert nicht richtig.
Mir fällt dazu ein, alte Menschen werden ja auch sehr viel weniger berührt. Das ist ja auch ein großer Punkt, auch gerade bei Demenz ist das ja auch immer wieder ein Thema. Demente Menschen, die empfinden Berührungen auch unangenehm. Da macht sich die Demenz sogar häufig ganz zum ersten Mal bemerkbar, dass die sich gar nicht mehr gerne waschen. Und diese Berührung mit Wasser und mit Druck, die kommt unangenehm an. Aber umgekehrt weiß man eben auch, wenn Menschen nicht diese gestörte Wahrnehmung haben, kann Berührung ja auch heilend eingesetzt werden. Welche Bücher, die Sie gelesen haben hier für unser Gespräch, gehen denn darauf ein?
Ja, mir ist aufgefallen, es gibt eine Reihe von Büchern, gern im Selbstverlag herausgegeben, die sich auch ohne kritische Distanz, deswegen wollte ich es auch nicht wirklich mit in die Sendung nehmen, mit den sogenannten Kuschelpartys auseinandersetzen. Das ist ja so eine Bewegung, dass sich in größeren Städten seit einiger Zeit fremde Menschen treffen, um begleitet durch eine Moderation miteinander zu kuscheln, ohne Sex. Ein sehr fundiertes Buch, das sich sehr grundsätzlich mit dem Thema Körper und Heilung befasst, ist im Springer Verlag jetzt erschienen. Praxis Körperpsychotherapie heißt das. Der Autor ist Professor Ulfried Geuter, der unterrichtet Körperpsychotherapie an der Universität Marburg. Heilen durch Berührung steht nicht unbedingt im Zentrum dieses Buches, aber taucht mittelbar doch immer wieder auf. Zum Beispiel berichtet er von ganz interessanten Therapieverläufen und Einzelschicksalen. Und beeindruckend fand ich da eine Frau, die sich von niemandem mehr anfassen lassen wollte, auch ihrerseits niemanden mehr berühren wollte, weil sie Zwangsdenken unterworfen war und dachte, sie bringt andere um, so wie sie die berührt. Sie hat also gedacht, sie könnte zur Mörderin werden, hat dann auf Berührung weitgehend verzichtet. Und dann wird eben in dem Buch beschrieben, wie die Therapeutin irgendwann auf die Idee kommt, einen Stock mit in die Therapie zu bringen. Und dann haben sie sich beide hingesetzt, der war vielleicht so einen Meter lang, und haben beide das äußerste Ende dieses Stabes angefasst und beide die Augen geschlossen. Und das wird ganz dicht geschildert in dem Buch. Die Therapeutin hat ganz still gehalten und die Patientin sollte versuchen, sich an diesem Stab langsam voranzutasten, wie weit sie sich traut. Es war wohl atemlose Stille in dem Raum und es hat eine ganze Weile gedauert. Und als beide dann ihre Augen wieder geöffnet haben, hatte sie sich wirklich den halben Stock entlang gewagt. Und was eben interessant ist, und das betont der Autor auch, wie glücklich sie das gemacht hat. Das zeigt also, dass selbst Menschen, die Berührung aus Angst meiden, doch eine starke Sehnsucht haben nach diesem Inbegriff menschlicher Geborgenheit. Und wenn man eine Brücke baut, einen Weg findet, die Berührung auch wieder als sehr glücklich machend erleben.
Ulfried Goiter ist ja übrigens ein ehemaliger Kollege bei uns, der hier auch im Deutschlandfunk sehr oft rezensiert hat früher. Die Psychotherapie, die hat ja mal begonnen mit dem reinen Sprechen von einer Rede-Kursprache auf Sigmund Freud. Wie kommt es jetzt aber, dass die Psychotherapie sich auch der Körperarbeit geöffnet hat? Verrät uns jetzt Ulfried Goiter, wie es dazu kam, dass sich jetzt die Psychotherapie dann auch der Körperarbeit geöffnet hat? Gibt es da auch was in seinem Buch?
Ja, er spricht davon, einem regelrechten Body-Turn oder Somatic-Turn, der überhaupt in den Wissenschaften stattfindet. Und deswegen taucht das jetzt auch im Sachbuch auf und deswegen sitzen wir auch jetzt zu dem Thema hier. Das lässt sich in der Psychologie beobachten, in der Soziologie, auch in den Kulturwissenschaften, weil man überall eben erkannt hat, dass der Körper eine unverzichtbare zentrale Rolle spielt. Wir haben den nicht, wir sind unser Körper. Wir setzen ihn auch ein, zum Beispiel ja in heutiger Zeit auf der sozialen Bühne ist er das Medium der Selbstdarstellung, das wir nutzen. Dann nennt er auch das Wort Embodiment. Der Körper ist ganz wichtig für Bewusstseinsprozesse. Embodiment kann man übersetzen als Verkörperung oder Verleiblichung. Das ist dieses Embodiment, dahinter steht eine neue Theorie, aber inzwischen auch gut anerkannt aus den Kognitionswissenschaften, wonach das Bewusstsein den Körper braucht, um überhaupt zu existieren. Also das Bewusstsein sitzt nicht wie ein Computer da leiblos oben in den Gehirnzellen und stellt abstrakte Berechnungen an.
Sondern es braucht den Körper.
Oder macht eine mentale Repräsentation, sondern alle Erfahrung geht durch den Körper und eben auch durch die Haut, durch die Berührung. Die Haut ist ja einerseits Barriere, die die Welt draußen halten soll und uns drinnen beschützen soll. Gleichzeitig geht sie eben auch in Resonanz mit der Welt und lässt die Welt zu uns und speist sie in unser Gesamtgeschehen, Körper, Fühlen, Denken ein. Und es gibt ein Buch, das diese fundamentale Bedeutung des Tastsinns ganz beeindruckend schildert. Das ist zwar schon vor einem Jahr erschienen, aber das ist noch groß hier so im Hintergrund zu spüren, auch bei den anderen Büchern.
Da können wir gleich nochmal drauf kommen, was das für ein Buch ist. Aber mir fällt noch eine kleine Zwischenfrage auf, wenn Sie mir die erlauben. Widmen sich die Autoren der Haut auch? Kommen da irgendwie mal Sachen drin vor, wo die Haut auch ein richtig großes Kapitel umfasst in den Büchern, die Sie angeguckt haben?
Ja, vielleicht führt das gerade schon zu dem nächsten Buch, was übrigens in den anderen Büchern teils auch zitiert und erwähnt wird, weil es so ein Standardbuch ist. Da ist es nämlich genau der Fall. Homo Haptikus heißt das. Ist von Martin Grunwald geschrieben. Das ist einer der international renommierten Haptik heißt Berühren, Forscher an der Universität Leipzig. Tolles Buch, unglaublich kenntnisreich. Er kann schön schreiben. Und das geht teils auch auf die Haut ein, das ist richtig. Also wie ist das eigentlich alles aufgebaut? Wieso fühle ich denn so viel in der Haut? Welche Rezeptoren sind denn da eingelagert? Das beschreibt er alles ganz spannend. Und diese fundamentale Bedeutung, das rollt er eben auch auf anhand der Embryonalentwicklung, dass er betont, die allerersten Erfahrungen des Kindes im Mutterleib kommen aus der Berührung, aus dem Tastsinn. Lange bevor der Fötus hören kann, lange bevor er sehen kann, entwickelt er eben diese Sensitivität. Und man hat festgestellt, die erste Berührungsempfindlichkeit ist auf den Lippen. Also die Lippen sind das Erste, was etwas fühlen kann. Klar, für ein Säugetier entscheidend. Mit den Lippen soll später genuckelt werden. Das sichert das Überleben. Dann werden schon in der vierten Schwangerschaftswoche Arme und Beine mit Nerven ausgestattet, sodass der Fötus dann auch spürt, aha, das ist jetzt meine eigene Haut. Und hier dütze ich an die Gebärmutterwand der Mutter. Und schon in der 12. Schwangerschaftswoche kann der Fötus gezielt zum Beispiel nach der Nabelschnur greifen. Das ist ein hochkomplexer Bewegungsablauf, der entwickelt sich nur mit dem Tastsinn, weil der Embryo durch diese Berührungssensitivität anfängt, ein Körperschema aufzubauen und weiß, wo ist er, wie liegt da ein Körperbewusstsein und dann irgendwann auch tatsächlich die Hand schon gezielt bewegen kann.
Ist ja auch so, schwangere Frauen erleben ihr Kind ja auch in erster Linie übers Fühlen. Ich meine, also bevor man anfängt mit dem Embryo zu reden, das dauert ziemlich lange, aber ihn zu fühlen und zu spüren, also insofern, das unterstützt das ja nur das, was Sie da sagen, Susanne Billig. Aber berichtet denn Martin Grunwald auch von eigenen Forschungsarbeiten oder gibt er nur wieder, was andere festgestellt haben?
Also er berichtet viel auch von anderen Studien. Ich lese sowas auch immer gerne. Ich lese unglaublich gerne über Studien und wie die aufgebaut sind und was bei rausgekommen ist. Und das tut er auch aus seinem eigenen Labor.
Auch so, dass das auch Nicht-Laien gut gefällt?
Ja, auf jeden Fall. Es ist anspruchsvoll. Es ist nicht nur einfach. Aber wer sich ein bisschen für wissenschaftliche Forschung interessiert und gerade an so einem Thema, was man ja persönlich mit sich auch so gut verknüpfen kann, der ist mit dem Buch wunderbar bedient. Und er berichtet zum Beispiel von einer Studie, ich meine, die hat er auch in seinem Labor gemacht, wo sie rausfinden wollten, was ist denn so das Minimalste, was wir mit der Haut noch spüren können? Und da haben sie mit den Flügeln von Kleinstinsekten gearbeitet, also so transparenten Flügelchen, winzigen. Die sind viel zu klein, als dass die Haut irgendwie verformen könnten. Trotzdem spüren wir sie, und zwar, weil sie die Härchen auf der Haut ein bisschen verbiegen. Und es reicht, wenn ein einziges Härchen ein wenig verbogen wird, dass wir das als Kribbeln wahrnehmen. Und das ist jetzt eben, weil Sie eben fragten, wie ist das, geht's auf die Haut ein? Da erzählt er dann eben, wir haben etwa 4 Quadratmeter Haut, da drin sind etwa 5 Millionen Haarfollikel. Jedes davon ist umgeben von einem Netz von 50 Tastsinnesrezeptoren. Manche sprechen nur auf Druck an, manche auf Wärme, manche auf Verbiegung. Und dieses Haarkleid der Haut ist eben nicht da, das wissen wir auch, um uns vor Kälte zu schützen, das kann es gar nicht. Aber es hat eine ganz wichtige Schutzfunktion, weil es die Fremdstoffe merkt, noch bevor sie wirklich auf der Haut sind. Wir spüren das schon, wenn die Härchen verbogen werden. Und deswegen betont er auch, fand ich auch interessant, dass er sagt, überlegen Sie sich gut.
Ob Sie sich rasieren.
Ob Sie sich rasieren geht vielleicht noch, das kommt ja schnell wieder. Aber ausrupfen lassen oder weglasern lassen. Und das kann man auch zeigen, die Menschen verlieren einen erheblichen Teil ihrer Berührungssensitivität.
Beeindruckend. Das klingt ja fast so, als hätte dieses Buch das Zeug zum Standardwerk der Haptikforschung. Sie haben es ja schon gesagt, es ist auch nicht ganz neu, es ist jetzt nicht von 2019. Bezieht der Hirnforscher denn auch medizinische Fragen mit ein, damit er wirklich das Zeug zum Standardwerk auch erfüllt?
Ja, das tut er und da auch wieder mit eigenen Therapieideen sogar, was ich ganz spannend finde. Zum Beispiel, was dieses Körperschema angeht. Er ist davon überzeugt, dass sich Störungen der Körperschemaempfindung in Embryonalzeit entwickeln. Was sind diese Störungen? Zum Beispiel gibt es ja Leute, die erstaunlicherweise denken, ihr Bein gehört nicht zu ihnen. Oder was weit verbreiteter ist, Magersüchtige, die denken, sie seien furchtbar dick, obwohl sie ein Strich in der Landschaft sind. Und er sagt eben, da haben wir jetzt gerade ja schon drüber gesprochen, allein mit dem Tastsinn baut der Fötus dieses Körperschema auf und es findet eine neuronale Vernetzung im Fötenstadium statt, die dem Embryo zeigt, das bin ich, das ist das andere. Und deswegen wird er geboren und saugt an der Brust mit dem Mund und nicht mit dem Ohr. Scheint uns selbstverständlich, aber muss alles aufgebaut und gelernt werden. Und man hat jetzt in Studien feststellen können, dass Magersüchtige große Probleme haben, mit den Fingerkuppen kleine Muster zu fühlen. Das war ein Zufallsbefund. Die sollten so ein Relief fühlen, einfach Probanden und das dann hinterher aufzeichnen. Und man wollte eigentlich wissen, wie klein kann das sein, dass das noch gefühlt werden kann. Und da war zufällig eine magersüchtige Frau in der Gruppe. Und was die aufgezeichnet hat, hatte überhaupt gar nichts mit dem Relief zu tun. Also das hatte keine Ähnlichkeit. Und dann haben die Studien gemacht und Magersüchtige im Kernspintomographen untersucht und festgestellt, dass die Hirnregionen, die zuständig sind für die visuelle Verarbeitung von Körperbildern, dass die nicht gut vernetzt sind mit anderen Hirnteilen. Und es ist sogar so, je schwächer diese Vernetzung ist, umso dicker schätzen sich die Betroffenen ein. Und daraus hat er eine Therapie entwickelt, dass er auf die Idee gekommen ist, maßgeschneiderte Neoprenanzüge für Magersüchtige anfertigen zu lassen und die zu bitten, die ein paar Stunden am Tag zu tragen. Und so hat das den Tastsinn einmal stimuliert und ihnen eine Korrektur der Körperwahrnehmung erlaubt. Denn durch den Druck, den dieses enge Kleidungsstück auf die Haut, auf die Gelenke ausgeübt hat, hat das Gehirn wieder gelernt, wo ist denn dieser Körper überhaupt?
Und also wie groß besser verstanden, welchen Umfang hat er im wahrsten Sinne?
Ganz genau. Was ist der realistische Umfang? Und der Neoprenanzug hat geholfen. Die haben den als angenehm empfunden, auch als beschützend und haben tatsächlich im Vergleich zu anderen besser wieder zugenommen.
Aber weiß man denn in Zusammenhang jetzt mit diesem fehlenden Wahrnehmungssinn, Berührungstastsinn, haben die Mädchen oder die Patientinnen oder Patienten, haben die das entwickelt mit der Krankheit oder hatten sie das schon vorher? Weil hat er dazu was zu sagen?
Das ist die Frage nach der Henne und dem Ei und die ist wissenschaftlich noch nicht beantwortet.
Interessant. Wir reden heute in den Zeitfragen anlässlich der Leipziger Buchmesse über neue Wissenschaftsbücher zum Thema Berührung. Meine Kollegin Susanne Billig hat sich eben durch diesen großen Stapel Bücher gelesen. Wir haben ja jetzt schon ausführlich über hilfreiche Berührung gesprochen, darüber, dass der Tastsinn ein fundamentaler Orientierungshilfe ist. Aber gibt es beim Thema Berührung ja auch noch so etwas wie die erzwungene Berührung, also die, die man nicht möchte. Nehmen die Sachbücher, die neuen, denn auch solche Schattenseiten der Berührung in den Blick?
Also das tun Bücher, die eher kulturwissenschaftlich ausgerichtet sind. Zum Beispiel ein sehr, sehr kluges Buch von der Zeitredakteurin Elisabeth von Tadden. Das heißt eben die berührungslose Gesellschaft. Und das setzt sich mit diesem grundsätzlichen Dilemma auseinander, dass wir alle auf der einen Seite uns sehnen nach Nähe, Berührung, menschlicher Wärme, auf der anderen Seite aber mit gutem Grund die Berührung auch als risikoreich empfinden, vielleicht sogar als gefährlich empfinden, weil wir alle wissen, es gibt Grenzverletzungen und im Extremfall ist das Gewalt. In ihrem Buch arbeitet die Autorin heraus, wie sich in der Moderne erst allmählich peu à peu der Respekt für diese Grenze, die Körpergrenze, die Hautgrenze, die Berührungsgrenze entwickelt hat und so etwas durchgesetzt hat, allmählich wie eine Ächtung der ungewollten Berührung. Und sie erinnert auch nochmal daran, wie erstaunlich spät das alles passiert ist. Erst 1928 wurde das Züchtigungsrecht des Ehemanns an seiner Ehefrau unter Strafe gestellt. Erst 1997 die Vergewaltigung in der Ehe. Erst 2005 wurde sexuelle Gewalt als Asylgrund anerkannt. Und die MeToo-Debatte, sagt die Autorin, da sind wir mittendrin, die passiert erst jetzt.
Ist ja ganz interessant. Als ich nämlich den Titel Die berührungslose Gesellschaft das erste Mal in der Hand hatte, hat das für mich eher sozusagen diesen Verzicht der Berührung in den Fokus gestellt. Also ich dachte eher, ach, ist ja interessant, da macht jemand darauf aufmerksam, wie wenig wir uns heute noch berühren.
Ja, das ist durchaus etwas, was sie auch im Blick hat in ihrem Buch. Sie sagt, es gibt auch so eine Entwicklung, dass das Pendel zu weit ausschlägt, ja, dass es so ein wachsendes Misstrauen gegen Berührung gibt. Traut sich ein Erzieher, ein männlicher, noch ein weinendes Mädchen hochzuheben und in den Arm zu nehmen? Könnte schon heikel werden. Oder sie bewertet natürlich auch kritisch, wir haben vorhin drüber gesprochen, wir streicheln alle das Smartphone. Gleichzeitig finden die direkten persönlichen Begegnungen vielleicht immer seltener statt. Und die Mensch-Tastatur-Berührung, die reicht aber nicht aus, um all die Millionen Singles in den Großstädten auf der Ebene des Berührtwerden-Wollens glücklich zu machen. Und sie sagt, ein Indiz dafür, dass das nicht ausreicht, ist die wachsende Zahl von Haustieren, felltragenden Haustieren. Millionen und Abermillionen Haustiere leben in Deutschland. Und sie interpretiert das eben so, dass Säugetier-Mensch sorgt auf diese Weise dafür, dass die Streicheleinheiten, die lebensnotwendigen, weiterhin stattfinden, auch in digitalen Zeiten.
Susanne Billig, Sie haben ja selbst einen Hund, stimmt das?
Ich habe einen Hund und die Berührung mit dem Hund ist mir auch sehr wichtig, aber das Schicksal will es, dass ich einen distanzierten Hund habe und wenn ich mit dem kuscheln will, steht er auf und legt sich woanders hin.
Ah. Ein letztes Buch, das wir noch mitgebracht oder Sie noch mitgebracht haben, heißt Zärtlichkeit. Geschrieben hat es eine Philosophin. Wie kommt dieser etwas altmodische Begriff in den Titel des Buches? Gibt es da einen Hinweis oder geben Sie uns einen Hinweis?
Ja, das Buch heißt mit ganzem Titel Zärtlichkeit, eine Philosophie der sanften Macht. Ein sehr poetisch geschriebenes Buch. Sie grenzt sich am Anfang sehr strikt ab gegen diesen verkitschten Gebrauch des Wortes Zärtlichkeit, diesen süßlichen Gebrauch. Ihr geht es, glaube ich, ähnlich wie Elisabeth von Tadden mehr um dieses Thema Berührbarkeit. Bleiben wir berührbar? Sind wir noch verletzlich? Wir müssen das Risiko auch eingehen, verletzlich zu sein, um berührbar zu bleiben. Und sie spricht von einem zärtlichen Mitfühlen mit anderen Menschen, das ihr am Herzen liegt. Vor allem Menschen, die arm sind, ausgenutzt, ausgebeutet. Nicht jedermanns Sache, denke ich, sind die sehr katholischen Schlenker in diesem Buch. Also sie zitiert gerade am Anfang vielfach aus den Schriften von Papst Franziskus und denkt, dass sein Pontifikat so etwas wie ein neues Panorama der Zärtlichkeit eröffnet. Ich muss sagen, die Zitate sind toll. Das sind wunderbare Texte, die sie da zitiert. Dennoch, wenn ich das Wort katholische Kirche und Zärtlichkeit im Moment in demselben Satz höre, ich bin da noch skeptisch und möchte das auch gerne bleiben. Trotzdem ist das ein ganz vielschichtiges Buch. Und sie sucht so auch nach Orten, wo so etwas, wie sie das nennt, eine neue menschliche Ökologie sichtbar wird, wo Berührungsängste überwunden wird. Da macht sie sich so auf die Suche in ihrem Buch.
Das ist aber eigentlich ganz schön, finde ich ehrlich gesagt, weil das ja auch noch einen anderen Aspekt von Berührung hat. Wir lernen ja gerade hier in den letzten 25 Minuten, was Berührung alles bedeutet. Aber was sind das für Orte, von denen Sie gesprochen haben? Orte der Berührung, wo sind die? Wo findet man die?
Ja, das ist etwas entlegen vielleicht nicht. Man käme da so direkt nicht darauf. Und das zeigt auch, welchen so ein bisschen besonderen Begriff von Zärtlichkeit sie hat. Also ein Kapitel beschäftigt sich zum Beispiel mit heilsamer Müdigkeit. Der Sabbat, die Pause, der freie Sonntag, Zeiten, in denen das Leistungsprinzip weggeht und so ein Innehalten da ist. Und sie sagt, so Feiertage haben einen Sinnüberschuss. Den Sinnüberschuss, dass man mal radikal unnütz sein darf in einer Welt, die immer so auf Produktivität Wert legt. Und sie sagt, ähnlich wie das Festessen, das Essen befreit von der Funktion, dass es satt machen soll, oder wie der Tanz den Körper befreit davon, dass er effektive Bewegung machen soll, oder wie das Gedicht die Sprache davon befreit, kommunikativ und informativ zu sein, so sind solche unnützen Welten, auch das Spielen zählt sie dazu, die erlauben eine ganz andere Art von Berührtwerden von anderen Ebenen des Lebens. In ihrer schönen Sprache sagt sie zum Beispiel, das Spielen ist ein Raum des nachlässigen und unbekümmerten Daseins, der alle Eigenschaften der Zärtlichkeit aufweist.
Schönes Zitat. Ein Buch, das Ende März erscheint und wir deshalb noch nicht genauer in Augenschein nehmen konnten, auch weil der Verlag es nicht geschafft hat, uns rechtzeitig leider seine Fahnen zukommen zu lassen, beschäftigt sich mit dem Thema Kunstwerke und Berührung. Das passt mir jetzt irgendwie ganz gut zu dem, was Sie gerade noch erzählt haben über das Buch Zärtlichkeit. Obwohl wir es ja nicht kennen oder Sie es auch nicht kennen, Susanne Billig, Sie freuen sich trotzdem darauf, haben Sie mir gesagt. Warum denn?
Ja, ich finde es sehr schade. Die Herausgeberinnen basteln einfach noch und sind vielleicht auch ein bisschen perfektionistisch. Das ist ein Buch erschienen, es wird erscheinen im Wilhelm Fink Verlag und trägt eben den vielversprechenden Titel Berührung, Taktiles in Kunst und Theorie. Und in dem, was der Verlag schon rausgerückt hat zu dem Buch, wird gesagt, Berührung beschreibt ein Verhältnis zur Welt. Berührung hebt auf interessante Weise die Trennung zwischen Subjekt und Objekt auf. Wenn ich etwas berühre, dann dringt es in mich ein und ich greife in das ein. Und Kunst ist eben per se interessiert an Berührung. Kunst will mich in meinem Innenleben erreichen und berühren. Gleichzeitig, wissen wir alle, stehen wir oft im Museum und
darf
da heißt es immer,
nicht berühren.
Bloß nicht anfassen, bitte nicht berühren. Wir wissen aber auch, wir sehen uns nach anderer Kunstwahrnehmung. Gerne will man fühlen, wie kühl der und glatt der Marmor ist an der Skulptur oder wie rau das Eisen ist. Oder interaktiv in neuen Präsentationsformen wollen wir mit dem Kunstwerk in Kontakt treten. Um alles das wird es wohl gehen in dem Buch und wir werden später mehr erfahren.
Klingt vielversprechend und fast so wie ein Cliffhanger für uns, damit wir dranbleiben an dem Thema Berührungen. Vielen Dank, Susanne Billig. Wir haben heute gesprochen über die Neuerscheinung zum Thema Berührungen. Alle Bücher finden Sie bei uns online auf der Homepage www.deutschlandfunkkultur.de. Da finden Sie die Liste der Bücher, die wir hier besprochen haben.